Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Ich sitze hier heute wieder nicht alleine, sondern mir gegenüber hat, klassisch genannt, der Karl Lauterbach des deutschen Schwimmsport-Podcastings Platz genommen. Und ich sage hallo, herzlich willkommen, Christoph Klefers.
Hallo André, vielen Dank. Bist du dann der Markus Lanz des Schwimmsports?
Das werden wir heute rausfinden. Es wird auf jeden Fall eine emotionale Folge und ich bin mit dem Karl Lauterbach-Spruch aufmerksam geworden, weil du immer herkommst und einfach stumpf ein Glas Wasser trinkst. Ohne Geschmack, ohne alles. Es ist auch kein Salz drin und dieser Purismus hat mich da ein bisschen dran erinnert und lockert die ganze Sache vielleicht ein bisschen auf. Ja, du hast ein Thema mitgebracht heute und das klingt wie der Einführung in eine Therapiesitzung, soll es aber gar nicht sein, sondern neues Jahr, neues Glück und damit wieder die Chance, neue Jahrgangsrekorde zu schwimmen. Wir sind alle ein Jahr älter geworden, zumindest wenn wir dem DSV glauben dürfen, denn dort rutscht man mit dem 1.1. des neuen Jahres in die nächst höhere Altersklasse. Da gibt es ja Unterschiede. In den USA ist es wirklich der Geburtstag, der das definiert. Sprich, wenn du einen Tag vor den Meisterschaften Geburtstag hast, dann bist du bei den Meisterschaften eine Altersklasse höher eingestuft. Hast du erst einen Tag nach den Meisterschaften Glück gehabt, dann gehörst du noch zur jüngeren Altersklasse. In Deutschland regeln wir das etwas anders. Da gibt's viel für und wider, soll auch gar nicht hier das Thema sein. Aber mit diesem neuen Jahr geht damit auch einher die Chance, alte Namen aus den Rekordlisten zu tilgen. Und daher kommt diese ganze Idee dieses Swimtalks-Formates, weil wir auf der DSTV-Tagung nämlich sehr angeregt schon über deutsche Jahrgangsrekorde, Altersklassenrekorde, über Rekorde allgemein diskutiert haben, was wir dann abbrechen mussten. Und gleich mal die Rahmenbedingungen festgelegt. Christoph ist dagegen, ich bin dafür. Und damit möchte ich das Wort auch an dich übergeben. Nimm uns doch mal mit, warum bist du denn, was widerstrebt dir an diesem Konzept Rekorde?
Du darfst ruhig sagen, dass ich Altersklassenrekorde zu gewissen Teilen hasse, weil sie aus meiner Sicht einfach Äpfel mit Birnen vergleichen. Und ich finde, dass macht unseren Sport, der so simpel ist, dass wir einfach von A nach B schwimmen und derjenige, der als erstes anschlägt, führt es ein bisschen ad absurdum, wenn wir halt verschiedene Gruppen miteinander vergleichen, die aus meiner Sicht nicht vergleichbar sind.
Hassen, okay, ja, hast du gesagt das Wort, hassen, fein. Das finde ich halt gar nicht. Ich finde diese Rekorde, also ist jetzt nicht so, dass ich hier Fanboy bin und große Rekord-T-Shirts oder Plaketten an meinen Wänden habe, aber ich bin durchaus der Meinung, dass Rekorde ihre vollkommene Daseinsberechtigung haben. Als Einordnung dessen, was gerade im Wasser passiert, zu dem, was historisch schon mal im Wasser geschehen ist.
Ja, da würde ich dir überhaupt nicht widersprechen. Vielleicht müssen wir das Ganze, also meine Kritik oder mein Zorn basiert auf einem relativ kleinen Ausschnitt dieses Themas. Wenn wir darüber sprechen, was im nationalen Bereich passiert, bin ich völlig d'accord, dass wir uns darüber unterhalten müssen, dass wir einen deutschen Rekord über, was weiß ich, 100 Meter Freistil der Frauen haben und dieser Rekord ist von anno dazu mal und wenn jemand schneller ist, dann ist diese Person schneller als das Beste, was jemals in Deutschland geschwommen ist. Das halte ich für durchaus legitim, auch wenn wir vielleicht verschiedene Äras, was auch immer der Plural ist, miteinander vergleichen. Beispielsweise vergleichen wir die Anzug-Ära mit der neuen Startblock-Ära oder die Vorrückenstarthilfe mit Nachrückenstarthilfe. Das ist aber auch auf internationalem Terrain so, von daher ist das die Entwicklung der Sportart. Und der möchte ich nicht im Wege stehen oder da sehe ich das nicht kritisch, dass wir darüber diskutieren müssen. Was wir schon aus meiner Sicht diskutieren müssen, ist, wenn wir über das Thema Altersklassenrekorde sprechen und da vor allem im vorpubertären Alter. Da bin ich der absoluten Auffassung, dass das kein adäquater Vergleichsparameter ist und würde das anhand dessen begründen, dass wir dort in der Regel akzelerierte Sportlerinnen und Sportler haben, die einfach extrem früh, extrem schnell sind, was am Ende kein Indikator für spätere Leistungen ist. Und dann vergleichen wir 12-jährige Kinder mit anderen 12-jährigen Kindern, die durchaus talentiert und gut sind und vielleicht irgendwann mal den Weg schaffen können, und demotivieren sie mit irgendwelchen Zeiten, die unerreichbar sind. Und das ist, abschließender Satz dazu, für mich so, als wenn wir nur noch die Herrenrekorde hätten und die Frauen einfach so mitschwimmen können, ohne dass man da in irgendeiner Form die Chance hat, da ranzukommen. Und dementsprechend macht das für mich überhaupt keinen Sinn, Altersklassenrekorde vor der Pubertät zu machen.
Also die deutschen Altersklassenrekorde fangen mit 12-Jährigen an. Das ist in der Tat, kann man kritisieren, dass das vielleicht sehr jung ist, ob jetzt 14 oder 15 oder 16 eine bessere Altersgrenze ist, wo sich ja Frauen auch eher in die Pubertät entwickeln als die Männer. Sprich, müsste man dort dann im Zweifel vielleicht noch ein bisschen zeitiger anfangen und würde das ganze System noch etwas mehr verkomplizieren, wenn man sagt, okay, bei den Frauen, die sind mit 16 ausgewachsen und bei den Männern fangen wir erst mit 18 mit Altersklassenrekorden an. Dann noch 2 Jahre, weil ab 20 geht es in die offene Klasse über. Du hast ein paar Punkte aufgemacht. Ich glaube, dass wir über offene Rekorde sprechen, nicht diskutieren, haben wir damit, glaube ich, geklärt. Genauso wie wir, glaube ich, nicht über Weltrekorde oder Europarekorde diskutieren für die offene Klasse, die man, also über deren Abschaffung sind wir uns einig, das wäre Quatsch. So, es wäre Unsinn, weil es die Leistung, wie gesagt, in einen historischen Kontext setzt. Aber aus dem gleichen Grund sehe ich das bei den Altersklassenrekorden eigentlich identisch und bin da in der Hinsicht nicht, stimme ich nicht überein und bin da nicht mit dir d'accord, dass ich jetzt sage, ich in einem Altersklassenbereich und die, die in jungen Jahren einen Altersklassenrekord schwimmen, kommen sowieso nicht oben an. Denn beim Blick in die Rekordlisten ist das tatsächlich nicht der Fall. Also das würde ich so gar nicht unterschreiben. Da gibt es sehr, sehr wenige Eintagsfliegen, die dort auftauchen, sondern viel eher ist es so, dass sich etliche Namen über viele Jahre hinweg durchziehen und selbst diejenigen, die ganz oben angekommen sind, dort in sehr jungen Jahren auftauchen und kontinuierlich über die Jahre hinweg. Aus den historischen Daten sind das bei den Frauen zum Beispiel eine Franzi van Almsick oder eine Alexandra Wenck, die über Jahre hinweg da unterwegs sind. Und bei den Männern ist ein Johannes Hinze, der über Jahre hinweg die Bestenlisten dominiert hat. Das kann man so ganz deutlich sagen, über alle Lagen gesehen. Und das, wenn wir jetzt eher so zu den aktuellen Sportlern gehen, dann fallen mir immer die männlichen Brustschwimmer ein. Dieses Trio aus Emilian Holland, Jahrgang 06, Biltaf, Jahrgang 07 und Hugo Engelin, Jahrgang 08. Wo der arme Emil jetzt in Potsdam schwimmt, immer die Bestmarken seiner Vorgänger rausgelöscht hat. Und ein Jahr später kam Subay aus Cannstatt, hat Emil aus den besten Listen gedrängt. Und jetzt im 08er Jahrgang ist es ein Hugo Engelin, der seitdem er 12 ist, seine beiden Vorgänger dort löscht und tilgt. Also da ist durchaus eine Entwicklung feststellbar. Das kann man sicherlich noch fortsetzen mit einem Larus Thiel, der das seit ein paar Jahren macht und so weiter und so fort. Da sehe ich dieses Argument einfach nicht, dass ein junger Rekordhalter nicht den Weg bis ganz nach oben schafft, weil er an der Stelle, da stimme ich dir zu, in den jungen Jahren durchaus akzeleriert ist und deswegen dort vorne schwimmen kann. Können wir auch noch 2 Namen nennen, die bei den Männern wahnsinnig präsent sind. Aktuell sind Jannis Kube und Theodor Bücher. Bei einem 2011er Jahrgang, oh Gott, fiese Lücke, aber ich glaube Jahrgang 2011, zu Hause, die dort gerade einfach ihre Altersklassenkameraden um 1 bis 2 Köpfe überragen, viel größere Spannweite, auch schon deutlich älter aussehen. Natürlich beschreibst du dort die Akzelerierten, also da bin ich ja voll bei dir, aber ich sehe das Problem nicht.
Okay, wie viele olympische Medaillen hat Johannes Hinze, Alex Wenck, Franzi van Almsick zusammen gewonnen? Wie viele WM-Medaillen?
Franzi van Almsick wäre auch ein Thema für eine Sonderfolge eigentlich, ihre Karriere mal zu beleuchten. Franzi van Almsick ist, glaube ich, tatsächlich die erfolgreichste olympische Schwimmerin, die wir hatten, obwohl sie nie Olympiasiegerin geworden ist, aber hat die meisten Olympiamedaillen gewonnen. Eine Alex Wenck war auch bei 2 Olympischen Spielen dabei. Und ein Johannes Hinze ist ein, wie immer, reden wir am Ende des Tages ganz viel über individuelle Sachen. Johannes Hinze hat dann am Ende seine Karriere beendet, ohne ganz oben angekommen zu sein, aber ist Junioren-Weltrekord geschwommen über die 400 Lagen und war da schneller als ein Michael Phelps zum Beispiel. Und bei einem Junioren-Weltrekord musst du 16 bis 19 sein, irgendwo da, also durchaus in einem Bereich, wo du sagst, da kann man dann auch international schon mit durchstarten. Gibt's auch zahlreiche Beispiele. Also das sind Sportler, die oben angekommen, die hatten eine erfolgreiche Karriere.
Naja, das ist halt zum Beispiel das, was, also dem würde ich widersprechen, also bei Franzi van Eyck natürlich nicht, offensichtlich. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Bei Alex Wenk ist, würde ich sagen, on the edge, weil sie am Ende, als sie dann kurz davor war, aus meiner Sicht den Durchbruch zur Weltspitze zu haben, dann auch verletzungstechnisch zurückgeworfen wurde. Was mich ein bisschen an dieser Diskussion stört, nicht jetzt mit dir, sondern im Allgemeinen, dass wir häufig über Individualfälle sprechen. Und mein Punkt bezieht sich auf die Generalität dieses Problems. Ich gönne jedem Menschen diesen Altersklassenrekord. Ich gönne jedem Menschen diese Entwicklung, den Erfolg bei Nachwuchsmeisterschaften. Die Frage ist aber aus meiner Sicht, wie nachhaltig ist das? Wie passt das in die Fördersystematik? Also ich sehe das sozusagen aus dem sehr generalistischen und sehr strukturorientierten, das mag sicherlich an meiner Vergangenheit im Deutschen Olympischen Sportbund liegen, aber es geht für mich darum, wie kriegen wir das hin, dass wir die Leute dahin bekommen, wo jetzt ein Florian Wellbrook, ein Lukas Mertens und so weiter und so fort gerade unterwegs sind. Und das spricht für mich dafür, dass wir von mir aus mit 15 oder 16 einen Altersklassenrekord einführen können oder uns angucken können, wie sich Sportlerinnen und Sportler in diesem Pubertätsalter entwickeln und wie die Schritte vorwärts gehen. Aber wir müssen doch, wenn wir uns das ernsthaft angucken, auch Leute wie zum Beispiel Johannes Kelle, der noch 2 oder 3 Altersklassenrekorde mit 12 Jahren hält, den ich noch kenne, weil der ungefähr, ich glaube, der ist Jahrgang 90 und ungefähr in meiner Altersklasse immer mitgeschwommen ist und dann andauernd diese Rekorde gewonnen hat. Mit Verlaub, da ist jetzt nicht so viel internationaler Erfolg bei rausgekommen. Und das ist halt, wir können für jeden, den du aufzählst, der da erfolgreich rausgeht oder der mal bei einer WM für Deutschland aufgetaucht ist, ob der oder die jetzt erfolgreich war oder nicht, finden wir sicherlich auch jemanden in der Liste, der es nicht war. Von daher geht es mir um diese generelle Diskussion, dass das die große Masse an Leuten, für die das einfach ein unerreichbares Ziel ist, weil sie mit 12 nicht schon so akzeleriert sind, um das zu erreichen, dass man denen was unter die Nase reibt, was einfach unerreichbar ist und denjenigen, die es erreichen, möglicherweise eine zu schnelle Genugtuung zugute führt, dadurch, dass man ihnen sagt, hey, du hast jetzt einen 20 Jahre alten Rekord gebrochen, du bist jetzt so schnell wie, was weiß ich, Marc Spitz mit 12 oder du bist schneller als Michael Phelps mit 16. Niemand interessiert, ob man schneller ist mit 16 als Michael Phelps, es sei denn, man ist so schnell, dass man damit eine olympische Medaille gewinnt. Und das ist das, was mich daran stört.
Aber das ist doch nicht die Schuld der Rekorde, das ist doch die Schuld der Leute, die mit diesen Rekorden umgehen, sprich des Umfeldes, der Trainer, der Eltern, der Trainingskameraden, vom Sportler selbst, der sich mehr fokussiert darauf, eine Zeit zu schwimmen, als den Weg zu sehen. Das ist nicht der Rekord als solcher, ist ja nicht verkehrt. Und ich glaube, also ich habe es nicht erlebt, dann kommen wir von diesem Glauben weg, ich habe es nicht erlebt, dass sich Schwimmerinnen oder Schwimmer mit Rekorden oder Zeiten vergleichen, die für sie unerreichbar sind. Also ich hatte nie jemanden dabei, der gesagt hat, boah, ich schwimme ja keine deutsche Pflichtzeit oder keine norddeutsche Pflichtzeit, ich schwimme ja keinen Hamburger Altersklassenrekord, ich lasse das hier sein, sondern das ist ja eigentlich das Schöne, du kannst dir das Ziel aussuchen im Schwimmen, was für dich erreichbar ist, womit du dich challengen und herausfordern kannst. Und wenn das nicht der Rekord ist, dann ist das nicht der Rekord. Und wo ich eigentlich auch mit der Auflistung hin wollte, mit den Jungen. Ja, es sind die Akzelerierten, aber wir sind inzwischen, glaube ich, tatsächlich weg davon, dass wir ausschließlich die Akzelerierten in diesen Rekordlisten finden, sondern es ist immer eine Kombination aus Stilistik und den Mitteln, die ich zur Verfügung habe. Also da möchte ich an der Stelle vielleicht eine Lanze brechen und sagen, das ist ein bisschen anders als noch vor 10 Jahren, wo das Muskelpaket, oh, die gab es ja auch zuhauf, als du Johannes Kelle gesagt hast, mir Maximilian Oswald eingefallen. Da gibt's zig Namen, wenn man dort durchscrollen will, aus denen dann nichts geworden ist, die es aber wirklich nur über Gewalt geregelt haben. Und da sind wir im Moment wirklich von weg. So, das das funktioniert nicht mehr. Du wirst nicht mehr in diese Rekordliste eingetragen, wenn du nur 10 Zentimeter größer bist, sondern du musst das auch einsetzen.
Ja, das vermag ich nicht zu behaupten, weil die Lösung wir wahrscheinlich erst in 5 bis 10 Jahren sehen, wenn die jetzt 13-Jährigen oder 14-Jährigen dann mal den Erfolg für uns wahr machen, den wir sozusagen erwarten oder den wir da rein projizieren. Aber wenn du sagst, dass das Problem nicht die Sportlerinnen und Sportler sind, sondern vielleicht Eltern oder Trainerinnen und Trainer, würdest du dann sagen, dass das ein Bildungsproblem ist? Also ein Ausbildungsproblem, also jetzt kein geistiges Bildungsproblem? Nee,
absolut, absolut. Ich glaube, es ist ein Bildungs- und an der Stelle dann auch ein Ausbildungs-, in der Trainerausbildungsproblem, dass wir reden ja da immer über langfristigen Leistungsaufbau, nicht zugunsten kurzfristiger Ziele, eine Perspektive opfern und so weiter und so fort. Und ich glaube, also meiner Meinung nach passiert das bei den Rekorden nicht. Ich bin zum Beispiel viel eher bei dir, wenn wir uns vielleicht Medaillengewinner bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften oder bei Landesmeisterschaften angucken. Da ist es viel häufiger so, dass akzelerierte Gewinnen und die stilistisch vielleicht hinten dran sind und noch nicht so viele Muskeln haben, Zweiter oder Dritter werden, aber perspektivisch viel besser aufgestellt sind. Reicht dann für keinen von beiden für einen Rekord. Also da bin ich viel eher dabei. Und da, glaube ich, haben wir auch einen großen Schritt gemacht in der Trainerausbildung, gerade auch in den Grundlagen und dann hinführend, dass es keine reine Zeitenjagd mehr ist, sondern tatsächlich eine Ausbildungsjagd. Also das Abschließen von Ausbildungstechnik-Etappen.
Aber wenn wir jetzt mal so einen konkreten Fall gehen würden, also wir hätten jetzt einen Sportler oder eine Sportlerin, die wir betreuen, die vielleicht Top 10 in ihrem Jahrgang oder in ihrer Altersklasse ist und die Top 1, 2 sind aber so weit entfernt und vielleicht auf Altersklassenrekordniveau und man selber hat aber das Gefühl, dass aus diesem Kind aus dem 13-jährigen Kind in 3, 4 Jahren auch eine deutsche Jahrgangsmeisterin mit 17 oder ein deutscher Jahrgangsmeister mit 17, 18 werden könnte. Wie wollen wir diesem Sportler oder dieser Sportlerin vermitteln, dass diese Lücke, die ja jetzt mit 13 offensichtlich so groß erscheint, dass da jemand 7, 8 Längen vor einem ins Ziel kommt bei so einer Meisterschaft, wie wollen wir diese Leute motivieren? Wie wollen wir denen erklären, ja, die sind jetzt schnell, aber die haben vielleicht schon Trainingsreize vorweggenommen oder die sind jetzt schnell, weil die 3 Köpfe größer sind oder so. Und ich habe es einfach zu oft erlebt in der Zeit, als ich Trainer war, wie Sterne aufgegangen sind, die dann 2 Jahre später verglüht sind oder die deutsche Jahrgangsmeister geworden sind auf irgendeiner Teilstrecke mit Altersklassenrekord und sich dann darauf ausgeruht haben und mit einer Attitüde zum Training gekommen sind, die einfach völlig unangebracht ist, weil wenn man einen Rekord schwimmt, dann ist man halt der Rekordhalter, dann hat man, also natürlich tut das was für Selbstbewusstsein im positiven Sinne, aber im negativen Sinne, wenn man nicht darauf vorbereitet ist und wer ist als 12-Jähriger schon darauf vorbereitet, macht auch in der Regel was mit der Attitüde und das sehe ich halt als problematisch an und ich finde es kein Problem, das erst mit 16 zu starten.
Aber das sind viele Sachen, die da reinspielen können. Also ich glaube, du musst einem jungen Athleten, einer jungen Athletin nicht erklären, dass sie verliert oder dass sie Zweite wird, Dritte wird, Fünfte wird, wenn alle anderen neben ihm 2 Köpfe größer sind und einen dickeren Bizeps haben oder der Bizeps so dick ist wie der eigene Oberschenkel. Das ist relativ selbsterklärend. So gerade in jungen Jahren, wenn wir dann auch über Pubertät, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. So, die wissen, was passiert, die sehen viele Sportler in ihrem Umfeld. Und wie oft hört man dann doch, der soll 13 sein, sieht er aus wie 16. Immer wieder die gleichen Diskussionen. Das wissen die Aktiven. Ich glaube, da muss man gar nicht beigehen und da groß etwas steuern. Und wir sind da eher wieder an dem Punkt, wo ich sage, oder was ich vorhin schon meinte, Ziele, erreichbare Ziele setzen. So, wenn das Ziel, Meister zu werden oder den Rekord zu brechen, gerade nicht erreichbar ist, dann kommuniziere das entsprechend und zeige stattdessen eine Alternative auf. Also verbessere dich im Bereich XY, werde hier und da besser, mache jenes besser, gucke mal deine Zeit, du bist wieder schneller geworden. guck mal, letztes Jahr warst du 4 Sekunden weg, jetzt sind es noch 2,5 Sekunden. All das sind ja Motivationsstrategien und Motivationstaktiken, mit denen du die Motivation, die Lust am Sport aufrechterhalten kannst. Das ist gar nicht das Ding. Mit der Attitüde, die du gerade angesprochen hast, vielleicht kleine Anekdote, ich bin irgendwann, das war, als ich 13 war oder so, 13 oder 12, 12 muss eher gewesen sein, 12, 11, irgendwo da, bin ich in Brandenburg damals 7-mal Landesmeister geworden. Ich glaube, 7-mal Landesmeister, 2-mal Vize. Es endet damit, dass man hier in so einem Podcast sitzt, für alle, die noch Ziele haben. War toll, 9 Starts, 7-mal ganz oben gestanden, total super. Natürlich fing dann die nächste Saison an und das nächste Training kam, ohne dass ich das jetzt so, also ich habe es nicht bewusst wahrgenommen. Ich habe nicht gedacht, deswegen jetzt so, ja, jetzt musst du ja nicht mehr trainieren, ist ja alles irgendwie ein Selbstläufer, zumal ich glaube, 1 oder 2 Jahre vorher voll auf die Nase gefallen bin, weil ich von Tuten und Blasen gar keine Ahnung hatte. So, und dann war ich da im Training und habe dann aber schon auch den Anpfiff gekriegt, so dass ich mich jetzt hier nicht für was Besseres halten müsste, nur weil ich ein paar Medaillen gewonnen hätte, sondern die Arbeit genauso ansteht. Und das ist etwas, was im Sportler drinsteckt. Ich würde nicht sagen, dass ich dort hochnäsig kam, war bestimmt auch nicht derjenige, der die beste Arbeitsethik hatte bei uns in der Gruppe, um Gottes Willen. Hab da weiter mein Ding gemacht und relativ unbeeinflusst. Aber das steckt in dir drin und da bist du ja gerade viel eher noch in einem Alter, wo du das lenken und steuern kannst und wo du dem Sportler auch eine Attitüde und eine Moral beibringen kannst gegenüber der Arbeit, die dort reinzufließen hat, als wenn er mit 15, 16 auf einmal einen Rekord bricht und sagt, na jetzt habe ich ja aber erreicht. Und dann ist so ein Mindset so gefestigt, wo du es viel schwerer hast. Dann würde da fast eher beigehen und sagen, mit den richtigen Hebeln ist das eher ein Weg, frühzeitig eine Lektion zu lernen und das Ganze noch in richtige Bahnen zu lenken.
Ja, das Problem, was wir haben, ist ja, dass es selten 3, 4, 5 Leute sind, die so extrem außergewöhnlich in einem Jahrgang sind, zumindest auf der gleichen Strecke. Und wenn du jetzt jemanden hast, also ich hatte das Beispiel, ich möchte keinen Namen nennen, aber es ist 1, 2 Mal vorgekommen in verschiedenen Trainingskonstellationen, einmal selber als Athlet, einmal als Sport, als ich Trainer war, dass du mitbekommst, dass jemand mit 13, 14 deutsche Jahrgangsmeisterin beziehungsweise Altersklassenrekord schwimmt, 3, 4 Längen Vorsprung hat. Das, also du bräuchtest das Rennen gar nicht zu starten, sondern es ist vorher klar, dass dieser Mensch bei Fahr das Ding gewinnt. Und dann möchtest du diese Person disziplinieren und sagst, ja, das wird nicht immer so bleiben, das, du musst weiter hart arbeiten und so weiter und so fort. Aber das Problem ist ja, das wird nie deutlich, weil am Ende ist es so, da hat man am Anfang 10 Sekunden Vorsprung, im nächsten Jahr hat man noch 5 Sekunden Vorsprung, im nächsten Jahr hat man noch 3 Sekunden Vorsprung und im vierten Jahr sind sie dann gleich schnell. Aber nach 4 Jahren ist der Zug abgefahren, da hole ich niemanden mehr, der sich auf die Hängematte gelegt hat, wieder zurück und sage, jetzt musst du langsam wieder anfangen zu arbeiten, mal davon abgesehen, dass das total demotivierend ist, wenn man einfach die ganze Zeit mehr oder weniger gleich schnell schwimmt und die anderen die Lücke schließen und dann wird man frustriert und dann geht diese Spirale los, dann fängt man mit Krafttraining an und versucht irgendwas mit Gewalt und so und das habe ich mehrfach erlebt und finde das, also das war unwürdig für beide Seiten, also sowohl für Trainer als auch für den Sportler. Dann gibt's Elterngespräche, die sind auch unzufrieden, warum geht hier nichts mehr vorwärts, wir haben doch die letzten Jahre alles gewonnen und so und dann geht dieser Rattenschwanz andersrum los. Und deswegen stellt sich für mich diese Frage, die für mich auch immer noch unbeantwortet ist, warum müssen Rekorde und Meistertitel mit 12 Jahren ein Ziel sein? Warum kann es nicht das Ziel sein, die Technik weiterzuentwickeln? Warum kann es nicht das Ziel sein, sich prozentual zu seiner eigenen Leistung weiterzuentwickeln? Mit 12 oder 13 sind die Individuen so unterschiedlich und auch in ihrer Entwicklung so unterschiedlich, dass eigentlich das ungefähr so sein müsste wie bei Paralympischen Spielen, dass jedes Individuum fast eine eigene Startkategorie hat, weil die unterschiedliche biologische Voraussetzungen haben, weil sie unterschiedliches Trainingsalter haben, weil sie unterschiedliche technische Voraussetzungen haben und so weiter und so fort.
Aber die hast du doch immer. Also das ist ja kein Phänomen, das wir nur im Nachwuchssport haben. Und ich bin jetzt auch also du machst hier, du vermischst da in meinen Augen mehrere Sachen. So, ich habe hier mal aufgeschrieben, Vorsprung ist ungleich Rekord. Also du hast ja immer Leute, die vorweg schwimmen, die gewinnen und deswegen müssen sie nicht zwangsweise einen Rekord aufstellen. Sprich, nur weil du den Rekord jetzt abschaffst und den nicht mehr misst, gewinnt die Person trotzdem mit ihren 4 Längen Vorsprung oder mit ihren 5 Längen Vorsprung. Das löst das Problem der dann mangelnden Motivation ja nicht. Nur weil kein DJR mehr hinter der Zeit aufleuchtet, ist der Vorsprung trotzdem 10 Sekunden. Ist ja völlig egal. So, und die Dominanz trotzdem da.
Ja, aber also das können wir ja weiter spinnen. Das müssen wir nicht jetzt in dieser Folge machen. Aber grundsätzlich würde es ja auch Möglichkeiten geben, die Leistungen vergleichbarer zu machen. Stichwort Messung, Sitzhöhe, biologisches Alter ermitteln und so weiter und so fort. So, dass es, man könnte mehrere Strecken in ein Konglomerat bringen, um sozusagen Unterschiede in Strecken zu schwächen, wenn jemand in Rücken und Kraul besser ist und aber nicht Brustschwimmen kann und so weiter und so fort. Also auch dafür gibt es aus meiner Sicht Lösungen. Du hast natürlich recht, dass das 2 unterschiedliche Parameter sind, dass Rekord und Vorsprung nicht zwingend miteinander einspielt. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wenn du einen 18-jähriges Mädchen oder eine 18-jährige Frau mit einer anderen 18-jährigen Frau vergleichst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die in ihrer biologischen Entwicklung am Ende sind, deutlich höher als bei einem 13-jährigen Mädchen und einem anderen 13-jährigen Mädchen, genauso wie mit einem 13-jährigen Jungen und einem 13-jährigen Jungen und 2 18-jährigen Jungen. Und das verstehe ich nicht, warum wir diese Ungleichgewichte mit Rekorden verstärken.
Das Verstärken ist ja das, in meinen Augen ist Verstärken das falsche Wort an der Stelle, weil wir verstärken das nicht mit Rekorden, wir machen es vielleicht sichtbar, aber wir verstärken das nicht. Der Unterschied ist trotzdem da und das ist ja die Kernessenz von sportlichem Wettstreit, Unterschiede sichtbar zu machen.
Ja, sprich, natürlich.
Der eine aber Boxer, der stärker ist, der eine Tennisspieler, der stärker ist, der 100-Meter-Läufer, der schneller ist und so weiter und so fort. Und wenn wir über, ich lasse dich jetzt nicht ausreden, jetzt bin ich dran. So, wenn wir über Akzelerierte reden, die dann in die Rekordlisten schwimmen, die 8 Goldmedaillen bei einer deutschen Jahrgangsmeisterschaft gewinnen, die gewinnst du ja nicht, nur weil du mehr Muskeln hast. Das ist das eine. Und wir vergleichen doch immer unterschiedliche Voraussetzungen. Ich meine, wir müssen uns doch nicht drüber unterhalten, dass eine Katie Ledecky oder ich möchte den Vergleich vielleicht eher mit uns machen, dass ein Florian Wellbrock ganz andere genetische, physiologische Voraussetzungen hat als wir zwei Halbstarken. Und das ist, egal wie viel wir trainieren, wird das ein ungleicher Wettbewerb sein, weil er eine größere Spannweite hat, weil er vielleicht mehr rote Blutkörperchen hat, weil generell von der Muskulatur her mehr Slow-Twitch-Fasern hat und deswegen mehr geeignet ist für Langstrecken, während wir zwei über 50 und 100 Kraul glänzen. Da Vergleich, also das würde doch auch nie auf das gleiche Level kommen. Und auch dort haben wir Unterschiede, die am Ende dazu führen, dass der eine gewinnt und der andere nicht.
Ja, mit der Argumentation bräuchtest du ja auch keine Gewichtsklassen im Boxen. Also das ist ja völliger Schwachsinn. Also nur weil jemand unterschiedliche physische Voraussetzungen hat, dürfen die nicht gegeneinander antreten. Natürlich dürfen sie gegeneinander antreten, darum geht es mir ja auch überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass Leute in einem unterschiedlichen Stadium ihrer persönlichen Entwicklung sind. Wenn ein 12-Jähriger einen Bart hat und ein anderer spielt noch mit Matchbox-Autos und die stehen nebeneinander auf dem Startblock, dann ist wohl offensichtlich, dass der eine deutlich weiterentwickelt ist als der andere. Und wir vergleichen die beiden so oder so. Da werden wir nicht umhinkommen. Darum geht es mir ja auch gar nicht. Aber wir sollten doch dafür sorgen, dass der Anreiz desjenigen, der schon weit fortgeschritten ist, darin liegt, sich möglichst technisch weiterzuentwickeln oder sich irgendwo anders hinzuentwickeln oder was auch immer das Ziel sein sollte. Das muss sich am Ende der Deutsche Schwimmverband fragen, mit welchen Sportlerinnen und Sportlern er den größten Erfolg auf internationaler Bühne sieht. Aber ich glaube nicht, dass wir mit 12-Jährigen, also dass bei 12-Jährigen das Ziel sein kann, dass die sich auf nationaler Bühne miteinander messen und um Rekorde schwimmen. Mir geht es darum, dass es erst später um diesen Vergleich mit anderen und auch mit Rekorden geht.
Aber sie schwimmen ja gar nicht um Rekorde. Ich glaube, der Fehler steckt da schon in der Annahme. Mach mal zwei, drei Sachen auf. Also, ich glaube zum einen nicht, dass irgendjemand bewusst beigeht, wenn es nicht in Reichweite ist und sagt, So, und nächstes Jahr greifen wir Rekord XY an. So, wenn du jetzt sagst, ey, wir sind relativ nah dran oder wir haben das die letzten 2 Jahre geschafft oder die letzten 3 Jahre, dass du dort eine Trajektorie hast, eine Entwicklung, die du ja fortführen musst, damit du nicht in dieses Plateau reinläufst und die Lust verlierst, du hast das vorhin skizziert, dann gehst du natürlich, also es kann mir keiner erzählen, niemand kann mir erzählen, dass ein, ich sag jetzt mal, dass eine Nina Jazzi letztes Jahr, dass ein Larus Thiel in diesem Jahr, dass ein Hugo Engelin dieses Jahr, dass eine Alina Bajewicz in diese Trainingssaison reingeht und nicht das Ziel hat, sich A zu verbessern und dann weiß, B, es führt zu einem neuen deutschen Jahrgangsrekord. Aber ich glaube, der erste Punkt ist, ich möchte mich verbessern und dann habe ich eine Zeit am Horizont, so wie ich vielleicht eine Pflichtzeit für eine WM habe oder eine Quali-Norm für eine Junioren-Europameisterschaft, für eine norddeutsche Meisterschaft, sowas. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Natürlich wollen sie sich verbessern und dann wird das möglicherweise ein Rekord und wir stellen fest, ah geil, guck mal, die Entwicklung ist fortgegangen und damals mit 16 war Alexandra Wenk, ist die 100 Delfin damals nicht so schnell geschwommen. Das ist ja ganz gut so, wir können das irgendwie einordnen. Und der nächste, also das finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Der zweite Punkt ist die Tatsache, dass du gesagt hast, wir vergleichen den Matchbox spielenden 12-Jährigen mit dem barttragenden 12-Jährigen auf dem Startblock. Fein, das ist im Wettkampf so, das ist im sportlichen Wettbewerb so. Und jetzt begebe ich mich mal in schwieriges Terrain mit einer Aussage, weil ich dann nämlich sage, okay, wenn wir jetzt hier den 12-Jährigen haben, der ist der schwimmt einen Jahrgangsrekord und das in meinem Landkreis oder wie auch immer ist ja so schnell wie die 17-Jährigen, 16-Jährigen. Ist ja nicht ungewöhnlich passiert. Dann pack ihn auch in die Trainingsgruppe mit den Gleichschnellen. Förder doch diese Entwicklung, die er jetzt hat. Weil offensichtlich ist er jetzt so gut und so schnell, dass wir nicht warten müssen, zwangsweise bremsen müssen, weil in irgendeiner Konzeption oder in irgendeiner Idee vorgesehen ist, na, muss erst mit 20 in der Weltspitze ankommen und darf erst mit 21 ersten internationalen Höhepunkt haben. Wenn jetzt absehbar ist, wir bestimmte physiologische Voraussetzungen, sprich, er ist schon ansprechbar für Krafttraining, das ist ja einer der Punkte, weshalb man vielleicht erst in der Pubertät anfängt und nicht schon vorher, weil da die Response gar nicht da ist vom Körper. Aber er hat das schon mit 13 oder sie hat das schon mit 13. Dann mach es doch. Wo ist denn das Problem? Also verstehe ich nicht, dann tu das doch, bewerte doch den Sportler individuell, wenn er die Anlage hat, nur 50 und 100 Rücken schnell schwimmen zu können. Grüße gehen raus nach Leipzig. Wenn er die Anlage hat, nur 50 und Rücken schnell schwimmen zu können, dann förder diese Anlage doch. Du musst ihn doch nicht zwangsweise in ein Konzept pressen, nur weil er gerade ein Outlier ist. Wir suchen doch genau diese Outlier. Trag dem doch Rechnung im Training und in allem, was du machst mit ihm. Finde ich, also. Und dann steht er am Ende natürlich mit Gleichaltrigen auf dem Startblock und gewinnt. Naja, so what? Warum? Also, ich sehe das Problem nicht.
Nee, ich sehe das Problem dann nicht, wenn er auch in der offenen Klasse schon erfolgreich ist. Also.
Ja, aber er darf doch auch im Nachwuchs erfolgreich sein.
Ja, darf er ja auch, aber was bringt uns das? Also, die Frage ist doch am Ende, wir reden von einem geförderten Sportsystem, wo wir Sportlerinnen und Sportler fördern wollen, um international, sprich Olympische Spiele und Weltmeisterschaften Medaillen zu gewinnen. Das ist die Idee von unserer Sportförderung, weil wir glauben, dass wenn wir im Medaillenspiegel weit oben stehen, dass wir dann als wirtschaftlich erfolgreiche Nation wahrgenommen werden und dann Welthandel mit uns getrieben wird. Oder warum auch immer wir das glauben. Aber die Ausgangsbasis des Deutschen Olympischen Sportbundes, der quasi die Richtung vorgibt, wo es hingeht, ist, wir sollen olympische Medaillen gewinnen. Dem hat sich der Deutsche Schwimmverband unterworfen und olympische Medaillen gewinnt man nun mal nicht mit 12. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man irgendwelche 12-Jährigen fördern sollte, weil man mit 12 überhaupt keine Ahnung hat, was aus dieser Person wird. Egal wie gut der ist, egal wie technisch schön das aussieht, von mir aus hat der, Gott bewahre, irgendwie einen schweren Unfall, verletzt sich schwer. Oder wenn es schöner ist, vielleicht eine Freundin oder ein Freund und oder geht zum Basketball oder macht sonst irgendwas oder programmiert eine App und wird Multimillionär oder so und schwimmt überhaupt nicht mehr. Dann, also warum sollten wir in ein 12-jähriges Individuum schon so viel hineinprojizieren? Und das verstehe ich nicht. Und ich weiß auch nicht, immer da, wo es einen Rekord gibt oder wo es eine Meisterschaft oder eine Medaille zu vergeben gibt, gibt es irgendeinen, der diese Medaille gewinnen möchte. Und das ist das Problem. Sobald es diesen einen gibt, der das gewinnen möchte, ist das die Benchmark. Und du kannst mir erzählen, was du möchtest. Du kannst jedem sagen, ja, der ist größer, der hat mehr Muskeln, die ist schon, die hat schon ihre Periode, die hat schon einen Höhentrainingslehrer gemacht, die machen schon Krafttraining. Aber am Ende vergleichen die Kinder sich mit denjenigen, die in ihrem Jahrgang diejenigen sind, die vorne wegschwimmen. Das wirst du nicht verhindern. Zumindest dann nicht, wenn du in einem leistungsorientierten Umfeld bist. Und dann geht es doch vor allem darum, dass so von mir aus machst du mit 12-Jährigen, also wenn du darauf bestehst, dass es für 12-Jährige Altersklassenrekorde gibt, dann veröffentliche bitte alle Trainingsdaten dieses Menschen, damit wir einschätzen können, was hat dieser Mensch schon gemacht, wie viele Trainingsreize sind schon vorweggenommen worden, was sind die Potenziale, damit es transparent ist. Was passiert da eigentlich? Wie kann man das schaffen, mit 12 Jahren so schnell zu sein? Dann reden wir über was anderes. Aber so ist es so, dass es irgendeine Blackbox und auch da kann ich nur aus Erfahrung sprechen, man ist irgendwie 3/10 an diesem Rekord vorbei, dann fährt man nochmal nach irgendwo ins Freibad und macht dann noch einen handgestoppten Freibadwettkampf, um dann noch in dieser Saison diesen Altersklassenrekord zu schwimmen. Sowas Lächerliches, ja, das ist genauso lächerlich wie diese Top 60 200 Lagen, wo man dann am Ende 8 Wochen hintereinander 200 Lagen auf dem Wettkampf schwimmen geht, um dann noch als 43. irgendwie da reinzukommen. Das ist einfach absurd. Und das ist das, was mich daran stört, weil es geht nicht mehr um den langfristigen Leistungsaufbau und die langfristige Projektion, die der Deutsche Schwimmverband eigentlich fördern möchte, sondern es geht darum, auf irgendwelche Individuen, die sich irgendwelche Individualziele gesetzt haben, Rücksicht zu nehmen und dem Rechnung zu tragen. Und das ist nicht meine Art von systemischem Denken im Sport.
Nee, also warum... Ich stelle wieder die Frage, was ist denn schlimm daran, wenn ich bei Wettkampf A knapp an dem Rekord vorbeischwimme und sage, den möchte ich aber haben und gehe eine Woche später oder 2 Wochen später nochmal ins Freibad und sage so, ich habe was gelernt, ich mache einen Kick weniger oder ich atme einmal mehr, weil dann habe ich mehr Energie und dann schwimme ich diesen Rekord. Das ist doch genau dieser Lerneffekt, den wir wollen. Das ist doch Kyle Chalmers, 100 Freistil-Weltrekord. Der ist 3 Weltcup-Stationen geschwommen, hat dann jeder was gelernt, um dann am Ende in der letzten den Weltrekord zu schwimmen. Das ist doch fein, also das ist doch genau das, was wir wollen. Wir reden ja da nicht darum, dass wir eine ganze Saison opfern, nur um in dieser einen Strecke 3/10 schneller zu werden. Das hat ja nichts mit einem langfristigen Leistungsaufbau zu tun, nur weil du einen Lerneffekt von Wettkampf zu Wettkampf hast. Das ist ja ganz normales, das ist ja ganz normal, was da passiert. Bin ich eher bei den 200 Lagen, bin ich da viel eher bei dir, das so lange zu versuchen, bis man irgendwie mal drin ist in der Liste, um dann irgendwie dort als 58. mit reinzurutschen. Schönes Erfolgserlebnis, tolle Geschichte, hinfahren, alles genießen, was da ist. Total super. Ich verstehe das aus einer menschlichen Perspektive. Bin ich aber viel eher bei dir und sage, na okay, das, vielleicht schwierig mit der langfristigen Perspektive. Ich glaube auch nicht, dass sich irgendwelche Nominierungen, irgendwelche Förderungen orientieren sich nicht an Rekorden. Du musst keinen Rekord schwimmen, um in eine Förderung reinzufallen. Wir werden jetzt irgendwann Richtung Sommer wird's wieder Kadernormen geben, oder sind schon draußen, ist mir auch egal. So, da werden wieder genug Sportlerinnen und Sportler versuchen, irgendeine dieser Normen auf Teufel komm raus zu unterbieten, damit sie eben in den Förderkader reinfallen. Das halte ich für viel kritischer, dass das einzig und allein vielleicht auf Zeiten basiert und sehr ganz wenig nur auf Entwicklungen oder technischen Bewertungen. So, da bin ich viel eher bei dir. Die Rekorde ist ja das Ding, die gibt es so oder so. Wenn wir die nicht offiziell tracken, dann gibt es irgendwo eine inoffizielle Seite, die das Ganze trackt. Und es wird total faszinierend, sich zu überlegen, was hat denn die 13-jährige Alina gemacht, um den deutschen Jahrgangsrekord zu schwimmen? Oder hier, ich habe es vorhin mal rausgesucht, weil ich bei der Progression noch war. Isabel Gose ist auch durch die besten Listen von jung bis alt, jetzt bis zur Olympiamedaille durch. Also sie ist als 13-Jährige auf der Kurzbahn schon deutsche Jahrgangsrekorde geschwommen und ist, naja, verständlicherweise, wir waren alle dabei, letztes Jahr oben angekommen. Aber was hat sie denn gemacht mit 13? Total spannend, super interessant. Bin ich voll bei dir. Aber das jetzt zur Bedingung zu machen, überhaupt so einen Rekord einzuführen, weil schnell schwimmen die Sportler sowieso.
Ja, das, aber das glaubst du, Isabel Gose wäre nicht oben angekommen, wenn sie erst mit 16 deutschen Altersklassenrekord geschwommen wäre? Also die Frage kann man ja genauso absurd umdrehen. Also es geht ja überhaupt nicht darum zu sagen,
wir wollen... Weiß ich nicht, aber vielleicht war das genau ihr Thema. Ich Gottes Willen, oder von allen anderen, die hier durch die besten Listen schwimmen, genau das zu vermeiden. Ey, ich habe dieses Jahr mit 8 Sekunden Vorsprung gewonnen und nächstes Jahr, na gut, meine Altersklasse ist keine Konkurrenz für mich, haben wir auch genug Beispiele, die aktuell im Becken sind, dafür kann man ja dann nix. So, die aktuelle Altersklasse ist keine Konkurrenz für mich, aber der Rekord, ich möchte auch nächstes Jahr den Rekord haben und das ist meine Motivation.
Ja, aber deine Motivation kann doch, also für mich brauchst du keinen Rekord, um eine Motivation zu sein. Also deine Motivation, also wenn es diese Rekorde nicht geben würde, dann würde sie wahrscheinlich irgendjemand anders tracken. Das mag wohl in unserer DNA liegen, das mag sein. Wir können auch AK8 und AK9 Altersklassenrekorde machen. Aber das, also das macht ja scheinbar auch niemand. Oder vielleicht macht das jemand und dann freue ich mich gerne über die Zusendung. Wer denn in der AK8 wohl den Altersklassenrekord über 200 Schmetterling hält, das würde mich schon brennend interessieren. Aber das ist doch, also dieses Interessengeleitete verstehe ich überhaupt. Also es gibt überhaupt kein, also es muss doch irgendeinen Mehrwert geben, diesen Rekord zu erzielen. Und diesen Mehrwert erkenne ich nicht. Also außer, dass es irgendwie ein Ziel auf der Bucketlist ist oder so. Aber was ist der Mehrwert, das zu tun? Also außer vielleicht schon früher Krafttraining zu machen, schon früher mehr zu trainieren, schon früher was weiß ich was zu machen. Also ich verstehe einfach nicht, also mich würde interessieren, welcher dieser Altersklassenrekorde, um das anders zu formulieren, ist bei 12-Jährigen mit zweimal in der Woche freudestrahlend zum Training gehen entstanden und einfach so zufällig nebenbei entstanden. Das, was du ja auch zwischendurch immer suggeriert hast, was spricht dagegen, wenn das mal zufällig abfällt? Ich glaube einfach nicht daran, dass das halt ein zufälliges Thema ist, dass man zufällig mal Altersklassenrekord schwimmt.
Ja, dann ist das nicht so. Ist mir eigentlich fast sogar vielleicht lieber, wenn das nicht zufällig passiert, sondern ein vorgenommenes Ziel ist, das vom Trainer gesteuert erreicht worden ist. Das ist natürlich die Aufgabe des Trainers oder der Trainerin, nicht andere Ziele dafür zu opfern. Sprich jetzt nicht stumpf in den Kraftraum zu gehen, damit mehr Bizeps und mehr Latt auf dem Körper landet, um dann schneller zu sein, sondern das über stilistische Merkmale auch zu regeln, sprich über Delfin-Kicks, über eine Strecklage, über eine Wasserlage und solche Sachen. Muskeln machen ja auch schwer, fällst du runter, blöd. Also das ist ja genau der Punkt, so dass du, warum nicht, so lieber jemanden haben, der das als Ziel hat, der das verfolgt, auch langfristig, das ist ja genau das, was Ehrgeiz ausmacht. Sich Ziele zu setzen, dafür zu arbeiten, die zu erreichen. Und nochmal, geh in den Kraftraum, wenn dein Körper das verträgt und darauf auch reagiert. Also geh da hin in den und stemme die Gewichte, wenn du das kannst. Und für den einen ist das halt mit 14 und für den anderen ist das erst mit 16. Und dann hat der eine von mir aus die Chance, mit 18, 19 schon in ein WM-Team nominiert zu werden und der andere halt erst mit 21, weil seine Entwicklung später angefangen hat. Aber das sind ja beides Wege, die funktionieren und die am Ende zu einer internationalen Meisterschaft führen können, wo das DSV-Farben oder die deutschen Farben vertreten werden können. Why not? Also ich sehe da das Thema nicht und am Ende schnell schwimmen die Sportler doch sowieso. Also das ist ja genau die Kernessenz des Schwimmens, dass es darum geht, schneller zu sein als gestern, schneller zu sein als letztes Jahr, schneller zu sein als der neben mir in der Bahn schwimmt.
Aber du hast zum Beispiel eben kritisiert, dass die Verbandsnominierung ausschließlich von Zeiten abhängt und jetzt sagst du, die Kernessenz ist, heute schneller zu sein als gestern. Und das sehe ich nämlich überhaupt nicht so. Also mich würde es überzeugen, wenn wir jetzt zum Beispiel im Altersklassenrekord 12 Jahre Melvin Imudu, Lukas Mazerat, Florian Wellbrock, Lukas Mertens und alle, wie sie alle heißen, die Medaillen gewonnen haben oder Top 5 waren bei den Olympischen Spielen, wenn die alle da auftauchen würden, würde ich sagen, okay, lass uns das bis wann auch immer alle da auftauchen, in alle Ewigkeit zurückverfolgen. Aber der Punkt ist ja, dass die alle da nicht auftauchen. Also Lukas Mazerat war in Mönchengladbach zufällig in meiner Trainingsgruppe mit 10 oder 11 und konnte gerade eine Bahn halbwegs DLRG-Brust schwimmen, ja, geschweige denn von irgendwelchen anderen Schwimmarten oder ihm im Seestern auf dem Rücken liegen. Und das ist halt, und andere haben da schon angefangen, sich auf ihren ersten Altersklassenrekord vorzubereiten. Und das ist einfach so eine breite Range, wie man da oben ankommt. Und das hast du ja eben auch gesagt, dass es quasi keine Trajectory da oben hin gibt. Und dementsprechend lasst die Leute sich doch individuell entwickeln. Und die, die meinen, sie müssten schnell schwimmen, dann sollen die sich den Altersklassenrekord von 16 nehmen und den dann halt irgendwie runterrechnen oder sich Zwischenziele setzen, wie man an einen Altersklassenrekord mit 16 kommt. Das ist doch auch nicht verwerflich. Denn es geht doch auch nicht darum, die nächste Saison schneller zu sein als diese Saison, sondern es geht darum, mit, weiß ich nicht, 16 bei den Jugend-Europameisterschaften von mir aus zu sein, wenn man das unbedingt muss, dann mit 18 irgendwie auf einer Juniorenveranstaltung zu sein, um dann irgendwann in der internationalen Klasse zu sein. Und ob man jetzt mit 14 deutscher Jahrgangsmeister wird oder mit 16 oder einen deutschen Altersklassenrekord schwimmt, das ist doch am Ende völlig irrelevant. Und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, dass das jedes Mal, wenn da irgendein Altersklassenrekord in irgendeinem Dorf schimmert ist, steht das in allen gefühlt Schwimmmedien. Irgendwie überall wird es erwähnt und das ist so eine Nicht-Nachricht für mich einfach.
Da bin ich völlig anderer Meinung, wenig überraschend jetzt für alle, die letzte halbe Stunde dabei waren. Also du hast zwei Sachen gerade gesagt. Zum einen ist es keine Nicht-Nachricht, weil es nämlich die Leistung eines 15-Jährigen oder einer 15-Jährigen in einen Kontext setzt. Du hast einen Rekord von Franzi van Almsick gebrochen, ist einfach eine Message. Du warst genauso schnell wie Johannes Hinze mit 12. Natürlich wäre es geil, wenn wir die dann beide mal nebeneinander legen und sagen, okay, wie sah das denn schwimmerisch aus? Wie sah das stilistisch aus? Brauchst du 8 Züge mehr über die ersten 100 Delfin als Johannes oder seid ihr euch da doch ähnlicher? Ich meine, Johannes war auch ein Riesenbrecher. So, der war auch allen anderen voraus körperlich und war auch einer, zum Thema Ehrgeiz nochmal, kleine Anekdote von deutschen Jahrgangsmeisterschaften, saß ich im Trainerraum mit seinem ehemaligen Trainer aus Potsdam dort zusammen und es ging darum, ob Johannes sich für irgendein Finale abmeldet oder nicht, dann wäre sein Vereinskamerad reingerutscht und irgendwie war so zwischen den Zeilen, hatte ich gehört, naja, okay, Johannes meldet sich ab, um eben hier dem anderen Kollegen da die Möglichkeit zu geben, DJM-Finale zu schwimmen, das einzige. Und dann kam Johannes irgendwann durch die Tür gewatschelt, meinte so, hier, Coach, ich mach das Finale, ich will das Ding gewinnen. Na ja, gut, dann machen wir das halt. So, also da war der Ehrgeiz drin. So, das war ihm egal, so, da war kein Goodwill, so, du darfst Finale und ich verzichte auf die, nee, ich will das Ding gewinnen und trete hier an. Und das ist nochmal genau das und diese individuelle Entwicklung, die du gerade angesprochen hast von dem Lukas Matzerath, der mit Sicherheit aktuell in der deutschen Spitze eines der Paradebeispiele dafür ist, wie man auf unkonventionellem Wege trotzdem ganz oben ankommen kann. Melvin Imodu hat ja auch ewiglich stagniert auf seiner 1 Minute Brust, bis dann irgendwann der Durchbruch kam und irgendwas verändert wurde. Aber das ist doch so, diese Individualität lässt sich dann nicht in irgendwelche Konzeptionen oder Rekorde oder Ideen brechen und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren in dem, was ich hier erzählt habe, auch das mag gar nicht so überraschend sein. Ich bin nochmal bei dem Punkt, um hier den Deckel drauf zu machen, um nicht noch wirrer zu werden, Thema Nominierungsrichtlinien für irgendwelche Kader, für Nachwuchskonzeptionen, um da vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen, da spielt das Wort Rekorde, spielt dort keine Rolle. Es ist in der Nachwuchskonzeption, steht nicht drin, man muss XY% vom aktuellen DJR weg sein, um eine Chance zu haben, in der Weltspitze anzukommen. Es steht in den Nominierungsrichtlinien für ein NK2, steht nicht drin, so und so viel Prozent weg vom deutschen Jahrgangsrekord, damit du in den Kader kommst. Das ist nicht die Referenz, die dazu herangezogen wird.
Und nein, aber es sind ja häufig Rudolf-Punkte, die herangezogen werden als Vergleich und die orientieren sich natürlich auch anhand von Rekorden und Entwicklungen.
Ja, aber
also,
auf einem dann Rekord.
Ist es halt trotzdem über einen Umweg so, dass wir da hinkommen. Aber für mich ging es doch mal darum, also wir haben ja am Ende meines letzten Statements über aus meiner Sicht Nicht-Nachrichten gesprochen. Und zum Beispiel, wenn, du hast gesagt, ja, wenn jemand einen Rekord von Franzi van Almsick mit 14 oder so oder wann auch immer, wobei mit 14 war sie schon ziemlich gut, also vielleicht eher mit 12, schlägt, dann ist das eine Nachricht. Und ich sage, eigentlich ist es keine Nachricht, weil seitdem Franzi van Ansicht das Becken verlassen hat, hat sich der Weltrekord um x Sekunden weiterentwickelt, dann ist es wohl davon auszugehen, dass man wohl auch im Nachwuchs ein bisschen schneller sein muss. Und das ist halt das, wo es für mich überhaupt nie kontextualisiert wird. Dann wird da geschrieben, ja, der war so und so viel schneller. Ja, natürlich werden die Jugendlichen schneller, weil am Ende die Weltspitze auch schneller werden muss. Dann irgendwo müssen wir ja uns weiterentwickeln. Und die Trainingsmethodik entwickelt sich weiter, die Bildung entwickelt sich hoffentlich weiter bei Trainerinnen und Trainer und so weiter und so fort. Und all das führt sicherlich dazu, dass wir uns weiterentwickeln und dass es immer wieder neue Rekorde gibt. Aber am Ende bleibe ich dabei, dass es aus meiner Sicht völlig irrelevant ist, was mit 12 oder 13 passiert. Mit 12 oder 13 muss man aus meiner Sicht lernen zu trainieren und die Dinge machen, die halt gemacht werden müssen.
Ja, aber das ist doch genau die Aussage, die da drin steckt in diesem Rekord, von einem Rekord, oder ich bin jetzt hier gerade durch die Bestenliste, um irgendeinen möglichst alten zu finden, und es gibt einige, die ziemlich alt sind. Bin jetzt hier überraschenderweise Johannes Hinze 2013 Rekord geschwommen. So, wenn wir dort in 11 Jahren oder in, was weiß ich, gibt noch andere, die sind noch älter. Johannes Liebmann hat ja erst letztens einen von Lutschewski gebrochen, von anno dazu mal. Wenn wir so lange auf einer Strecke es nicht schaffen, im Nachwuchsbereich an Zeiten ranzukommen, die anno dazu mal schon geschwommen sind, dann müssten bei mir als Verband doch die Alarmglocken schrillen und dann müsste ich doch dieser Thematik mal auf den Grund gehen und sagen, woran liegt denn das? Warum ist das so? Wenn du sagst, der ganze Weltspitze entwickelt sich weiter, warum denn dann nicht dort in dem Jahrgang?
Aber dem würde ich komplett widersprechen, weil du hast, also das, ich meine Aussage war ja, dass da unten mal ein Altersklassenrekord passiert, das ist für mich nicht überraschend, weil sich alles weiterentwickelt, aber ich wäre als Verband überhaupt nicht alarmiert, wenn bei den 12-Jährigen nicht jedes Jahr es rumst und jeder Altersklassenrekord gebrochen wird, weil das für meine These sprechen würde, dass es völlig irrelevant ist, ob man mit 12 Jahren einen Altersklassenrekord schwimmt oder mit 12 Jahren besonders gut ist. Weil am Ende heißt es ja, dass diejenigen, die mit 12 Jahren einen Altersklassenrekord geschwommen sind, nie oben angekommen sind. Es sollte mich dann beunruhigen, wenn alle die oben angekommen sind mit 12, deren Altersklassenrekorde andauernd gebrochen werden würden, oder wenn die überwiegende Mehrheit meiner Nationalmannschaft als 12-jährige Altersklassenrekorde gebrochen hätte, dann sollte mich das beunruhigen, aber nicht, wenn ich meine These vertreten würde, dass es völlig irrelevant ist, ob man mit 12 einen Altersklassenrekord schwimmt oder nicht. Da würde es mich eher beunruhigen, wenn mit 16, 17, 18 keine Altersklassenrekorde gebrochen werden würden.
Eigentlich würde ich gerne mit dir die Liste hier Name für Name durchgehen und sagen, ist was geworden oder ist nichts geworden. Und
wir müssen
bei ziemlich vielen rauskommen, doch, da war eine internationale Karriere dahinter.
Also für mich ist, das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen Hörer ein bisschen komisch, arrogant, wie auch immer klingen, aber was geworden ist Olympisches oder WM-Finale. Und das ist nun mal die Benchmark, die uns der DOSB vorgibt. Das kann man nun mögen oder nicht mögen. Und wenn das nicht die Benchmark des Deutschen Schwimmverbandes ist, dann ist es schwierig, weil dann sieht es schlecht aus mit Fördergeldern und so weiter und so fort. Dementsprechend müssen wir diesen Maßstab anlegen und da können wir die Liste durchgehen und können das wahrscheinlich an einer Hand abzählen bei den Männern und bei den Frauen, wer auf der langen Bahn Altersklassenrekord unter 15 hat.
Wir können richtig gerne auch darüber diskutieren, ob das ein sinnvolles Bewertungskriterium ist oder nicht, weil wir da über so individuelle Freaks eigentlich schon fast sprechen. Also glaube, müssen wir uns nichts angucken, nicht vormachen, wenn wir da die Finalläufe uns angucken bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, dann sind das immer Ausnahmeathleten. Es sind die besten 8 der Welt. Das muss man sich nochmal in Relation setzen und vor Augen führen. Und zwar wieder und wieder, dass wir hier nicht darüber reden, dass es die besten 100 irgendwie schaffen. Und selbst das wäre ja weltweit noch eine ziemlich geile Sache. Sondern es sind die besten 8, die in diesem Jahr irgendwie unterwegs waren. Mit all ihren Schwächen, die sie haben, du hast das vorhin mal angesprochen, verknackster Fuß, die große Liebe, irgendeinen anderen Karriereweg eingeschlagen, irgendwo anders erfolgreich geworden. Es gibt 100 Millionen Gründe, warum aus diesen Namen, die hier drin stehen, und ich denke mal von 12 bis offene Klasse sind das 8 oder 9 Jahre mal 27 Strecken, also sind das irgendwas 300 Optionen für die lange Bahn, 300 für die kurze Bahn. da sind ganz viele Namen drin. Und dass von denen am Ende, weil Schwimmen da ein Aussiebesport ist und nur ein geringer Prozentsatz überhaupt oben ankommt, ganz wenig übrig bleiben, ist ja nicht überraschend.
Ja, ich sage auch überhaupt nicht, dass das ein sinnvolles Kriterium ist, um zu bestimmen, ob man oben angekommen ist oder nicht.
Naja, aber
ich,
auch.
Ich sage nur, dass das aktuell, und das ist eine sportpolitische Diskussion, die wir beide gerne führen können, aber die zu wenig Ziel führt, aber sportpolitisch ist die Definition von, ich habe es geschafft, dass man in dem Bereich Top 8, von mir aus Top 15, also Halbfinale, WM und Olympische Spiele kommt, dann das ist halt OKA und oder Olympiakader, Perspektivkader. Natürlich ist das eine absurd hohe Höhe und wer da hinkommt, hat mehr als nur richtig gemacht und wahrscheinlich an der einen oder anderen Ecke auch Glück gehabt und ist von Verletzungen verschont geblieben, war beim richtigen Trainer, Trainerin, hat vielleicht zur richtigen Zeit nicht die Liebe gefunden oder zur richtigen Zeit vielleicht den richtigen Partner oder Partnerin gehabt oder wie auch immer. Aber wenn das die Fallhöhe ist, über die wir sprechen, kommen wir bei ziemlich wenigen Personen raus. Wenn es darum geht, JDM-Teilnahme, was auch honorig ist aus meiner Sicht, was auch eine Top-Leistung ist, eine EM-Teilnahme, eine Kurzbahn-EM-Teilnahme, was ja häufig eher die niedrigeren Früchte sind, würde ich jetzt mal sagen, die leichter zu erreichen sind, die aber immer noch ein enorm hohes Maß erfordern und die immer noch extrem viel Entbehrung im Training, Trainingslager, viele Wochenenden im Wettkampfbecken oder im Trainingsbecken fordern, wenig Freizeit, wenig Privatleben und so. Natürlich ist das eine riesige Entbehrung und das möchte ich überhaupt nicht kleinreden, aber ich möchte nur zu meiner These oder zu dem, wie ich zu meiner Argumentation komme, liegt halt daran, dass ich aus dieser Denkschule, wenn man das so sagen möchte, komme, dass das meine Definition davon ist, dass man es dann geschafft hat, wenn man das so sagen möchte, oder dass man dann Weltspitze ist. Und das ist nun mal leider Top 8 und davon mit, gerade mit USA, Australien, China und Co. bleiben da einfach wenig Plätze übrig, das ist klar.
Na und das, aber es ist doch auch, wenn wir auf die Rekorde gucken und du bist ein Verband, dann ist es ja vielleicht schön, wenn du auf eine JDM guckst oder wenn du auf eine Junioren-Weltmeisterschaft guckst oder ja, bleiben wir dort im Nachwuchsbereich oder ein AJOF. So, bei den ganz jüngeren Jahrgang 10, 11 sind das dieses Jahr. So, das sind die internationalen Früchte. Und dort sagst du, okay, wir werden besser. So, wir holen jedes Jahr mehr und mehr Medaillen oder wir verbessern uns, wir haben mehr Finalteilnahmen und so weiter und so fort. Dann ist es schön und gut. Und da hattest du zu Recht vor einiger Zeit auch mal kritisiert, dass es eigentlich dir nicht darum geht, in diesem einen Wettkampf schnell zu sein, sondern wer ist über das Jahr gesehen hinweg der Schnellste gewesen. Und das macht der Rekord für dich. Das macht der Rekord für dich an der Stelle. Und ich bin da schon der Meinung, dass da ein Blick lohnt, wenn du sagst, okay, in den vergangenen Jahren, und die Statistik habe ich jetzt nicht gemacht, aber wie viele deutsche Jahrgangsrekorde hatten wir denn, wann war Corona vorbei, sagen wir mal vor Corona, wie viele hatten wir 2018? Wie viele hatten wir 2019? Wie viele hatten wir 2022, 23, 24? Sehen wir dort eine Tendenz? Und wenn wir dort eine Aufwärtstendenz sehen, sprich, dass wir Jahr für Jahr mehr Rekorde haben, dann kann ich doch daraus schlussfolgern, dass wir im Nachwuchsbereich ein besseres Training machen, weil es dann keine Einzel-Event mehr ist, weil es dann kein Ausnahmetalent mehr ist, sondern weil wir gezielter in der Förderung unterwegs sind. Und ich möchte noch eine Zahl jetzt rumwerfen oder zwei, weil ich sie extra rausgesucht habe. Wir hatten letztes Jahr 2024 bei den Frauen 14 deutsche Jahrgangsrekorde, also 14 Neueinträge. Wenn jetzt Anna Börstler fünfmal Jahrgangsrekord 50 Rücken geschwommen ist, dann habe ich das jetzt als eins gezählt, weil das machbar war im PDF-Dokument. Drei deutsche Rekorde in der offenen Klasse und bei den Männern, jetzt wird's wild, 14 Frauen, kam mir nämlich sehr wenig vor und dachte, du hast doch mehr aufgeschrieben. Bei den Männern waren es 34. Wir hatten 34 deutsche Jahrgangsrekorde, davon 5 in der offenen Klasse. Und da zeigt sich für mich schon ein bisschen, dass wir auf der Männerseite gerade echte Fortschritte machen. Also, dass wir dort besser sind als Generationen vor uns.
Ich weiß nicht, ob ich das hundertprozentig unterschreiben würde. Ich glaube, bei den Altersklassenrekorden, die regelmäßig verbessert werden, würde ich dir zustimmen, dass man damit vielleicht auch eine Aussage darüber treffen kann, wie die Qualität in einem Jahrgang ist oder so wie, wir reden schon wie bei einem Wein, wie die Qualität des Jahrgangs ist, wie gut die Traube dieses Jahr in der Sonne war. Nein, aber Spaß beiseite. Aber ich glaube, wenn ein Altersklassenrekord von, bleiben wir bei Franzi van Almsick, gebrochen wird, das bringt mir ja keine Aussage darüber, ob der Jahrgang jetzt besser oder schlechter ist als der davor. Klar hat dieser Jahrgang das geschafft, aber vielleicht war der Jahrgang davor 300 langsamer. Das taucht in keiner Liste auf. Was ich spannender fände, wo ich gerade eben drüber nachgedacht hätte, wo ich mich vielleicht sogar mit anfreunden könnte, was wäre, wenn es einen Jahresrekord gäbe? Also du hast gesagt, das zeigt, wie gut der Jahrgang ist oder auf welchen Strecken dieser Jahrgang vielleicht besonders gut ist. Und dann könnte man jedes Jahr diese Liste löschen und man hätte jedes Jahr über den schnellsten 50 Krauler pro Altersgruppe und könnte sagen, oh, in 50 Kraul waren wir 2019, hatten wir einen Peak, oder okay, war Corona kurz danach, aber ist ja auch egal. Dann spricht man über irgendwelche Jahre und sagt, oh, guck mal, hier war jemand besonders schnell darüber, oder in dem Jahrgang waren vor allem die Krauler besonders schnell, dann waren die, was weiß ich was, und dann könnte man das zumindest ein bisschen besser miteinander vergleichen und hätte eine höhere Aussagekraft darüber, was in diesem Jahrgang passiert und nicht, okay, da ist ein Unicorn in dem Jahrgang und zwei Unicorns in dem Jahrgang und 34 Rekorde bei Männern heißt ja noch nicht, dass es 34 Männer gibt, die Rekorde geschwommen sind, sondern es können ja auch 10 Männer sein, die alle 3 oder 4 Rekorde geschwommen sind, nur auf unterschiedlichen Strecken. Und wenn ich 50-100 Kraul, 50-100 Rücken, 50-100 Brust zum Beispiel oder 800-1500 Kraul, also so Streckenpaare, die halt häufig auch ganz gut matchen, dann wäre das jetzt für mich keine horrende Aussage, dass die Männer so viel besser sind, wenn jetzt 14 Frauen alle einen individuellen Rekord geholt haben und 10 Männer jeweils 3, könnten wir auch sagen, okay, wir haben eine viel bessere Frauenquote.
Ja, dann streiche ich die Zahlen halt wieder. Ist faires Argument, da hast du natürlich recht. Vor allen Dingen, wenn wir ganz nach unten scrollen, wo wir dann auf den Kube stoßen oder wie auch immer, gibt dann einige, die noch 2 oder 3 haben. Da hast du einen Punkt. Aber
endlich siehst du es ein. Ich habe hier schon seit einer Stunde einen Punkt, ja?
Nee, auf gar keinen Fall. Also du kriegst mich nicht mit der Geschichte, dass die Rekorde irgendwelche langfristigen Perspektiven zerstören, dass sie Reize vorwegnehmen, dass dort keine Aussage drin steckt. Das unterschreibe ich so einfach nicht, weil für mich da zu viele Faktoren reinspielen, zu viele Dinge reinspielen und mir die Rekorde an der Stelle aus anderen Sachen, und zwar aus einem Medienberichterstattungsmäßig, auch zu wichtig sind, um sie jetzt einfach wegzunegieren. Der Mensch giert nach Rekorden. Das sind immer Schlagzeilen, das sind immer gute Nachrichten, das lässt sich immer verkaufen. Wir haben ein Thema noch, ich habe es hier aufgeschrieben und möchte das an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz streifen. Wir reden immer über deutsche Jahrgangsrekorde. Wir haben noch gar nicht über Landesrekorde gesprochen oder über Vereinsrekorde, die ich für viel problematischer halte aus genau den Gründen, die du angesprochen hast. Da würde ich dir sogar zustimmen, dass so Vereinsrekorde viel eher einen langfristigen Aufbau ruinieren und zerstören oder irgendwelche Landesrekorde, die in Brandenburg oder in Thüringen getrackt werden, die machen viel eher Aufbäue, wie auch immer, kaputt. Weil ich glaube, dort schaffst du es wirklich, wenn du sagst, okay, da werfe ich jetzt alles drauf, dass wir dieses Jahr einen Rekord schwimmen und nach mir die Sintflut. So, wir lassen die ganze 50 Brust, wollen wir jetzt Landesrekord schwimmen, dann sehe ich das durchaus als sehr, sehr kritisch und finde das nicht gut. Wiederum auf einer deutschen Ebene 50 Brust Rekord zu schwimmen, dafür brauchst du mehr als nur ein Trainingsjahr, wo du mal alles drauf wirfst.
Ja, weiß ich nicht, ob mich das überzeugt. Also es freut mich, dass du auf Landes- und Vereinsebene auf Staatslinie bist sozusagen.
Das hat ein tiefes Durchschnaufen und nach Augen nach hinten rollen ja, deutlich gemacht.
Also da ich ja hier die Rolle des des Ministers eingenommen habe mit meinem Wasser, kann ich ja jetzt sagen, dass du jetzt auf Staatslinie bist, ja. Um bei dem Beispiel zu bleiben. Nein, aber ich glaube auch, oder zumindest, was heißt ich glaube, das ist das, was in meiner Nische stattgefunden hat als Trainer und als Athlet, dass es durchaus der Fokus im Training bei dem einen oder anderen, vor allem weiblichen Athletinnen, so im Alter 12, 13, darauf gelegt worden ist, dass dann lieber noch ein Umfang mehr gemacht worden ist und dass dann lieber noch irgendwie direkt schon mit zweimal am Tag Training und dann auch gerne einmal anderthalb, einmal 2 Stunden Training, und dass man mit solchen Umfängen und solchen Dingen sich natürlich einen Rekord oder einen Vorsprung herausschwimmen kann. Und wenn man in der Nähe des Altersklassenrekordes ist, dann mit einem zusätzlichen Trainingslager oder mit der Herausnahme aus der Schule, um nochmal 2 Wochen intensiver zu trainieren, oder was da nicht alles passiert ist, wo ich dann denke, ja, und 2 Jahre später war die Schulter kaputt und wurde nie wieder gesehen. Und der Altersklassenrekord wurde ein Jahr später oder 2 Jahre später dann auch wieder aus den Listen eliminiert. Und das ist halt so, wo ich denke, das ist der Ursprung von zu kurz gesprungen, dass man da häufig, kann sein, dass sich das in den letzten 3, 4, 5 Jahren nach Corona deutlich professionalisiert hat, dass das deutlich schwieriger möglich ist. Dafür stecke ich da nicht mehr tief genug drin. Aber ich habe das sehr, sehr häufig, vor allem in solchen Kontexten wahrgenommen, wo Vater oder Mutter Trainer, Trainerin waren, wo man die Möglichkeit hatte, ins Dorfschwimmbad mit einem eigenen Schlüssel zu gehen und solche Geschichten. Es sind ja, ohne das jetzt zu prüfen oder großartig validiert zu haben, vor allem auch manchmal die kleineren Vereine, die dann in der Lage sind, nochmal einen Altersklassenrekord mit 12-, 13-Jährigen zu schwimmen, was dann mit 15, 16, 17 nicht mehr so einfach möglich ist, wo das natürlich auch viel, viel stärker ein Pressethema ist, wo man damit vielleicht nochmal einen Sponsor oder akquirieren kann, wo man nochmal irgendwie eine Badehose oder einen Badeanzug mehr rausschlagen kann. Und es ist auf individueller Basis ja auch völlig nachvollziehbar, warum man das macht. Aber aus meiner Brille ist es halt auch eine Art von Wettbewerbsverzerrung, dass da Leute aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt es so sehen, dass ich kann jetzt erfolgreich sein, aber mit meinen Möglichkeiten ist es mir unmöglich, mit 16, 17, 18 noch konkurrenzfähig zu sein, da alles drauf setzen und alles darauf schmeißen, und dann verglüht das am Ende wie so eine Sternschnuppe. Und das ist, also auch menschlich finde ich das am Ende schade, dass da, weiß ich nicht, aus Johannes Kelle ist sicherlich was ganz Tolles geworden, aber
Kein Vorwurf.
schwimmerisch halt nicht.
Ich finde, also du hast jetzt, ja, also wieder verschiedene Punkte. Ich versuche die einzufangen. Also Nummer eins, wenn du, nee, ich fange hinten an, bei dem, was du gesagt hast. Die kleinen Vereine, wo es leichter ist, mit 12, 13 deutschen Jahrgangsrekord zu schwimmen, und weil ich weiß, mit 15, 16 habe ich die Möglichkeiten eh nicht mehr. Und die Eltern haben sich schon damit auseinandergesetzt. Ich weiß ja nicht, wir sind irgendwo auf dem Dorf oder Internat kommt für mich nicht in Frage, weil Schule, weil bliblablub. Dann schaffst du es irgendwann nicht mehr mit den Trainingsumfängen, die mein Heimatverein bietet, dort oben mitzuhalten. Finde ich das jetzt schlimm, dass man dann mit 12, 13 versucht, das zu maximieren und dort den Rekord rauszuholen, wohl wissend, dass es eh nicht für größer reichen wird? Nein, finde ich nicht.
Aber da möchte ich direkt rein. Ich finde es auf einer individuellen Ebene, solange es keinen anderen tangiert, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Aber damit 13 Landeskader gebildet werden, nimmt diese Person einen Landeskaderplatz weg und wird zusätzlich zu ihrem Individualtraining noch zusätzlich über eine Kadermaßnahme gefördert, und die Nummer 14 oder 15 oder 16, wie viele Kaderplätze es auch immer gibt, wird dann nicht genommen, weil an Platz 1 jemand steht, der in 3 Jahren eh nicht mehr da ist oder in 2. Und das finde ich schade, dass wir da nicht in der Lage sind zu sagen, okay, herzlichen Glückwunsch, wir erkennen an, dass du hier eine tolle Leistung gebracht hast, aber auf Landes- oder auf Bundesebene werden wir dich nicht fördern, weil wir die Perspektive nicht sehen. Und das habe ich noch nie erlebt, dass das passiert, weil ausschließlich auf Zahlen geguckt wird und, oh, da ist jemand diese Zeit geschwommen, herzlichen Glückwunsch, du bist im Kader. Oh, du hast diese Zeit nicht geschwommen, du bist leider nicht im Kader. Und das ist der Rattenschwanz, der da dranhängt, der mich so enorm daran stört.
Oh, jetzt kann ich gar nicht so tief Luft holen, wie ich eigentlich wollte. Eieiei. Also, nur weil also die Person schwimmt jetzt deutschen Jahrgangsrekord über, keine Ahnung, über 100 Delfin. So, ist mir auch egal. Kriegt deshalb einen Kaderplatz im Landeskader, halte ich schon für falsch, die Aussage, weil nur weil sie jetzt eine Sekunde schneller geworden ist, hätte die alte Zeit, die kein Rekord war, auch für einen Landeskaderplatz gereicht. Auf jeden Fall. So dicht ist die Konkurrenzsituation da nicht. Die nimmt deswegen nicht nicht deswegen einen Platz weg, die wäre sowieso drin im Kader.
Die nimmt nicht wegen des Rekordes einen Platz weg, da stimme ich dir vollkommen zu.
So, und dann zu sagen, in 2-3 Jahren führt das eh zu, also finde, man sollte transparent machen, was mit der Aufnahme in den Kader vielleicht einhergeht, dass man in 2-3 Jahren an einen Stützpunkt wechselt, dass die Förderung langfristig ausgelegt ist, und dann können sich Eltern, Sportler vielleicht aktiv dafür entscheiden und sagen, nö, kommt für uns eh nicht in Frage, weil wir sind im Reiten noch ganz gut oder aus was weiß ich für Gründen, können wir das nicht, wollen wir das nicht leisten, ist ja legitim, kann ja jeder für sich entscheiden, dass man dann auf diesen Platz verzichtet zugunsten von jemand anders, fein, so, da bin ich bei dir. Aber jetzt zu sagen, du bist jetzt schnell über eine Strecke oder vielleicht sogar über eine zweite, aber wir sehen die Perspektive nicht in 2-3 Jahren, deswegen anhand welcher Kriterien machst du denn fest, dass du die Perspektive nicht siehst? Da fehlt mir das Bewertungskriterium. Es wäre total geil, wenn wir die Technik bewerten könnten, die Wasserlage oder generelle, Talent messen, wäre super. Aber genau das ist ja das, was wir nicht können, und das Messinstrument, was wir haben, ist die Zeit.
Naja, aber wenn du sagen würdest, also ich beschreibe den Fall, also es geht um einen Fall in NRW, ja, da ist das mit dem Kader oder Landeskader zu der damaligen Zeit noch ein bisschen anders gelagert gewesen. Also du hast die Möglichkeit, mit einem Landeskader NRW zu einem internationalen Wettkampf zu fahren oder hattest damals, und dann hast du die Chance, in also einmal Osterferien und einmal in den Herbstferien so ein Trainingslager zu machen. Und es gab 12, 14, 16 Plätze, wie viel auch immer, 8 Jungs, 8 Mädchen oder 7 Jungs, 7 Mädchen, wie auch immer. Und die werden möglichst so genommen, dass quasi, was weiß ich, die schnellste Schmetterlingsschwimmerin, die schnellste Brustschwimmerin und so weiter, das war so mehr oder weniger das Kriterium. Und das bedeutet, du hast eine Person pro Geschlecht pro Strecke oder pro Streckengruppe. Und das ist halt eine extrem hohe Selektion aus einem gesamten Bundesland, was auch noch sehr bevölkerungsstark ist. Klar, es ist eine Maßnahme für 2 Wochen, können wir jetzt drüber streiten, wie relevant die für den weiteren Fortgang oder nicht ist. Aber damit einher gehen dann Wettkampfbesuche über die gesamte Saison mit einem Highlight-Wettkampf im Ausland und so weiter und so fort. Führt dazu, dass du in eine exponierte Rolle kommst und jemandem, und meistens führt das dazu, dass diese Sportlerinnen und Sportler motiviert sind. Würden sie da auch hinfahren, wenn sie den Altersklassenrekord nicht haben und nur die Beste in NRW wären? Keine Frage, würden sie tun. Oder wenn sie den Landes- oder Dorfrekord schwimmen oder was auch immer, worüber wir auch immer sprechen. Und das ist halt das Thema, was ich daran problematisch finde. Und du hast gesagt, wir können es nicht messen. Ja, wir können es nicht objektiv messen, da würde ich dir recht geben. Aber was spricht dagegen, zu sagen, oh hier, du bist interessant für meine Kadernominierung, Landeskadernominierung mit 13, 14. Sag mir doch mal, in wievielten Trainingsjahr befindest du dich? Und das Trainingsjahr ist so definiert, dass man sagt, okay, ab 4 Mal oder ab 8 oder 7 Stunden Training die Woche. Machst du schon Krafttraining? Was weiß ich, wie viele Umfänge machst du in der Woche? Lass doch mal den Trainingsplan deines letzten Halbjahres, möchte ich gerne mal von deinem Trainer haben. Was spricht dagegen, dass man sich solche Unterlagen dazu nimmt, um eine fundiertere Bewertung zu machen, ob jemand in den Landeskader kommt oder nicht? Also nur weil wir im Schwimmen eine Zeit haben, heißt das ja nicht, dass uns das davon entbindet, eine Recherche zu machen, was hinter dieser Zeit steht.
Ja, aber dann bist du ja wieder in dem Punkt, dass eine Einzelperson über die Aufnahme oder Ablehnung in einen Kader entscheidet. Weil welches Kriterium bei einem Trainingsplan willst du jetzt anwenden? Ja, das ist gut oder das ist langfristig ausgelegt, das ist nicht langfristig ausgelegt. Da sind noch Reserven oder es sind keine Reserven. Machst du schon Krafttraining? Ja, nein, hängt ja auch davon ab. Bist du schon in der Pubertät oder nicht? Also ne, nimmst du dort Reize vorweg oder nicht? Ich rede wirklich bewusst in dieser Grauzone. Nicht von Extremen, wo wir uns einig sind, sondern genau von so einer Grauzone. Und es ist ein Problem, das wir im System haben, mit der Förderung ja, das aber, glaube ich, nicht aus einer Rekordlistung herrührt. Daher kommt das nicht.
Nein, die Rekordlistung ist ein weiteres Symptom auf der Symptomliste, aber nicht die Ursache. Die Ursache ist die reine Fokussierung auf die Zeit. Und das ist aus meiner Sicht ein Problem. Und das eine Ursache davon ist, dass wir Altersklassenrekorde machen, die völlig ignorieren, welche Leistung in Anführungszeichen da wirklich hintersteht. Es gibt Leute, für die ist das gar keine große Leistung, im An- und Abführungszeichen so schnell zu sein, weil sie körperliche Voraussetzungen haben, die sie unterstützen. Für andere ist es eine große Leistung, überhaupt in irgendeinen Kader zu kommen, wie auch immer. Und das ist halt das Thema, dass wir sicherlich, und deswegen schweifen wir ja auch an der einen oder anderen Stelle mal vom eigentlichen Thema ab, weil wir eine Symptomdiskussion führen und ein Symptom oder ein Auswuchs dieses Symptoms ist für mich, dass wir schon zu früh anfangen, Altersklassenrekorde zu vergeben. Ein anderes Symptom wäre, dass wir zu früh anfangen, irgendwelchen Leuten Medaillen für 50 Meter Kraul mit 12 Jahren umzuhängen. Und die Wurzel des Problems ist diese extrem starke Fokussierung auf die Zeit, die eigentlich fast immer das Kriterium ist, um gefördert zu werden, um in den Kader zu kommen und so weiter und so fort. Und alle anderen Parameter einfach fast immer eine untergeordnete Rolle spielen.
Ja, da dem möchte ich nicht widersprechen an der Stelle, aber möchte sagen, dass die Rekorde und das Rekordführen als solches nicht dafür oder dagegen spricht. Wir sind jetzt 75 Minuten dabei, deswegen bin ich gerade dabei, so ein bisschen das Ganze hier zusammenzufassen und möchte nochmal sagen, wenn du von so einem Einzelfall berichtest oder von so einem Beispielfall, ich habe es nicht erlebt, aber kenne ja auch nicht alles, was so passiert in der Welt, mit extra Trainingseinheiten, mit extra nochmal Trainingslager, um einen Rekord zu erschwimmen, das ist Quatsch, also da gebe ich dir recht, das ist wirklich kurzfristig gedacht und ist eine Sache, die ich so heute gar nicht unterschreiben würde, dass die wirklich so passiert, sondern dass tatsächlich viel mehr langfristig geschaut wird, dass dort auch ein Umdenken stattgefunden hat an vielen Orten, nicht an allen, aber an vielen sicherlich. Möchte auch nochmal anführen, dass ein deutscher Jahrgangsrekord immer eine Leistung ist, weil es bedeutet, ich bin historisch die schnellste 14-Jährige, die jemals durch Wasser schwamm. Das macht man nicht auf einem Bein und mit einem Arm. Das ist immer eine Leistung und da steckt immer Arbeit dahinter. Natürlich kann ich den nur erbringen, wenn ich irgendwie bevorteilt bin von der Natur. Wie es, glaube ich, bei allen Siegern so der Fall ist. Da waren wir uns, glaube ich, auch einig an der Stelle. Trotzdem, ich halte die Rekorde als alleiniges Allheilmittel sind nicht gut, sondern müssen in einen Kontext gesetzt werden. Und da kommen Eltern, da kommen Trainer, da kommen erfahrene, erwachsene Personen ins Spiel, das mit einem jugendlichen Athleten zu erarbeiten und zu verkaufen und möglicherweise andere Ziele zu setzen oder dort darauf hinzuweisen. Und wir werden in dieser Altersklassenrekordliste, in dieser Jahrgangsrekordliste, Namen finden, die es nie nach oben geschafft haben. Wir werden Namen finden, die dort durchgerauscht sind und durchgeschwommen sind und zwar von Jahr zu Jahr zu Jahr und dann am Ende ganz oben angekommen sind, sprich WM, Olympiafinale. Genauso werden wir aber auch Namen finden, die dort nie auftauchen. Und ich bemühe nochmal die Steuerung F-Taste, um das zu verifizieren. Ich glaube nämlich Florian Wellbrock steht doch viermal drin, tatsächlich, als 19-Jähriger. Offener Rekord. Also er ist einmal als 19-Jähriger einen Jahrgangsrekord geschwommen. Mertens über 200 Rücken irgendwann auch mit 18, 19, das wusste ich. Die quasi erst sehr spät oder gar nicht in den Jahrgangsrekorden auftauchen und trotzdem angekommen sind. Also wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, als Friedensangebot, ein Jahrgangsrekord macht keine Aussage, ob du ankommst oder nicht. Ein nicht geschwommener Jahrgangsrekord macht keine Aussage, ob du in der Weltspitze ankommst oder nicht.
Das würde ich mit dünnem Bleistift unterschreiben. Ich wollte gerade kurz einwenden, vielleicht sind sie oben angekommen, weil sie erst mit 19 und 18 in dieser Liste auftauchen. Vielleicht gibt es auch einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Athleten. Das haben wir jetzt gar nicht so sehr vertieft. Vielleicht können wir da auch gleich zu unserem Disclaimer nochmal zukommen. Und ich möchte nur sagen, ich wünsche es mir sehr, dass die Altersklassenrekorde ein Nebenprodukt sind und nicht das Hauptprodukt. Also es ist nicht so, dass ich, das habe ich auch am Anfang gesagt, es ist nicht so, dass ich das nicht jemandem gönnen möchte. Es geht auch nicht darum, dass ich der Auffassung bin, dass man ein schlechter Mensch ist, wenn man diesen Rekord schwimmt oder sonst irgendwas. Es geht mir einfach darum, dass es für mich ein falsches Ziel ist, was man sich auf dem steckt, wenn es nicht damit verbunden ist, ein langfristiges Ziel damit zu verfolgen. Und meiner Erfahrung nach, also ich habe es in meiner näheren Umgebung nie erlebt, dass damit ein langfristiges Ziel verfolgt wurde, sondern immer nur von Jahr zu Jahr gedacht worden ist. Und das finde ich nicht besonders gut. Und deswegen hänge ich der Theorie an, dass es besser ist, möglichst spät in dieser Liste aufzutauchen, also möglichst nach der Pubertät. Und deswegen war mein Wunsch, beziehungsweise war meine These zu Beginn, dass es aus meiner Sicht erst dementsprechend auch erst Sinn macht, möglichst spät eine Liste zu führen, um den Anreiz geringer zu halten. Dass das unrealistisch ist, das hat mir nicht nur das Gespräch heute, sondern auch viele Gespräche vorher gezeigt, was nicht an dir liegt, sondern einfach an diesem System, was einfach anders strukturiert ist und auch auf andere Parameter einzahlt. Und vielleicht ist am Ende die Pressemitteilung für einen 12-jährigen Altersklassenrekord heilsam, um Schwimmbad zu retten, dann war der vielleicht auch für irgendwas gut, vielleicht nicht für den langfristigen Leistungsabbau, aber dafür. Und dementsprechend einige ich mich auf dein Friedensangebot, beziehungsweise ich fand, du hast das sehr gut zusammengefasst und würde es auch dabei belassen.
Das waren sehr schöne Schlussworte, die nicht ganz das Schluss sind der heutigen Episode, weil wir noch auf eine Leserpost eingehen wollen. Es sind ja keine Briefe mehr, die ankommen, es ist ja eine Leser-E-Mail. An der Stelle wollen wir noch eine Klarstellung / Richtigstellung machen, und zwar geht's um die Folge Profischwimmer. Da hat Caroline zu Recht, oder hat Caroline bemängelt, sagen wir mal so, dass Christoph sich geäußert hätte, dass wir im Schwimmen ja keine Beachvolleyball-Verhältnisse hätten mit bezüglich enger Sportbekleidung und der Sexualisierung der Sportbekleidung. Hat dort bemängelt, dass sie das ein bisschen anders sieht. Und weil Christoph die Aussage getätigt hat, möchte ich Christoph jetzt die Möglichkeit geben, dazu nochmal Stellung zu nehmen.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Rückmeldung. Das ist ja genau das, wofür ich das zumindest mache oder warum ich gesagt habe, dass ich das cool finde, auch bei dem Projekt dabei zu sein. Weil meine Rants oder meine Punkte, die ich da manchmal mitgebe, zur Diskussion anregen können sollen, vielleicht auch zur Verwirrung führen und dann gerne auch ein Echo beinhalten, und dementsprechend freue ich mich sehr über die Rückmeldung. Und ich habe mir das im Nachgang, nachdem ich die Mail von André bekommen habe, mir nochmal angehört und musste feststellen, dass das nicht ganz so gut kommuniziert war meinerseits sicherlich. Es geht vor allem darum, dass der Begriff Wettkampfkleidung vielleicht etwas deutlicher hätte fallen müssen und die Regularien im Beachvolleyball so aussehen, dass es bis zu einer gewissen Gradzahl den Frauen vorgeschrieben ist, mit einem sehr knappen Bikini zu spielen, und wir im Schwimmen ja in der Regel die Wettkampfbekleidung sogar deutlich mehr bedeckt als unsere Trainingsbekleidung. Und das war der Punkt, den ich machen wollte, dass wir keine vom Fernsehen, vom Verband, von Regelgeber, von wem auch immer, keine Vorgabe haben, möglichst knappe Bekleidung tragen zu müssen, sondern dass wir die Wahl des Trainingsanzuges bzw. des Wettkampfschwimmanzuges haben. Und da hat sich ja glücklicherweise etabliert, dass wir bei Männern und Frauen die gleiche Shorts haben und bei den Frauen dann dementsprechend das Oberteil dazu haben, was aus meiner Sicht eine gute Entwicklung ist, so dass gerade dieser Sexualisierungsteil auf sekundäre Geschlechtsmerkmale dort nicht so eindeutig möglich ist, wie das vielleicht in anderen Sportarten ist. Das wollte ich nur nochmal richtig stellen, weil das aus meiner Sicht wichtig ist, das richtig zu stellen. Und auch falls wir uns dem Thema männliche, weibliche Sportlerinnen und Sportler widmen, haben wir beschlossen, das auch ausschließlich mit einer zusätzlich weiblichen Perspektive machen, weil das aus unserer Sicht sehr problematisch ist, wenn sich zwei Männer darüber austauschen, wie denn sich Frauen wohl fühlen, wenn das Regelwerk von Männern gemacht worden ist, oder sonstige Gefühle von Frauen zu beschreiben. Das ist nicht unsere Idee der Herangehensweise. Dementsprechend nochmal vielen Dank für die Kritik. Und ich freue mich auch heute auf Kritik zu der einen oder anderen Aussage und komme gerne dazu mit euch ins Gespräch. Vielen Dank für die Möglichkeit der Richtigstellung.
Ja, formuliert gerne, was euch auf dem Herzen liegt. Es war ja heute generell sehr kontrovers und wir sind auch viel auf unseren Standpunkten geblieben. Unter andre@swimcast.de könnt ihr alles loswerden, was euch dazu einfällt. Wie gesagt, in der Nachricht, Christoph hat das kurz angedeutet, von Caroline ging es auch noch viel um das Thema Gleichberechtigung und Trainingsbadeanzüge. Und wie Christoph richtigerweise angemerkt hat, da wollen wir uns nicht als zwei Männer drüber unterhalten, sondern brauchen ganz, ganz dringend eine weibliche Perspektive. Alles andere wäre übergriffig an der Stelle. Genau, da kommen wir dann sicherlich irgendwann nochmal drauf zurück. Das ist nicht vergessen, sondern wird im Hintergrund weiter verfolgt. Und damit mache ich jetzt auch den Deckel drauf. Ich sage vielen, vielen Dank für diese anregende Diskussion. Ich mache jetzt hier erstmal Fenster auf, damit die Hitze ein bisschen rausgeht. Und freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören, dann zu einer regulären Episode. Das war's für heute. Ciao.
Ciao.